Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Christine Heuer im Studio. Guten Abend. Die Welt hat sich an ihn gewöhnt und eigentlich ist es ganz schön, nicht mehr jede Sendung mit Donald Trump beginnen zu müssen. Aber heute lohnt es sich mal wieder. Der US-Präsident hat sich nämlich zum Brexit geäußert und zu Theresa May.
I'm surprised at how badly it's all gone from the standpoint of a negotiation. But I gave the Prime Minister my ideas on how to negotiate it. And I think you would have been successful. She didn't listen to that, and that's fine. I mean, she's got to do what she's got to do.
Ich bin überrascht, sagt Donald Trump, wie schlecht das alles gelaufen ist. Ich habe der Premierministerin gesagt, wie sie am besten verhandeln soll. Aber sie wollte ja nicht hören. Sie muss halt tun, was sie tun muss. Der Brexit nach den jüngsten Abstimmungen heute im Unterhaus gleich unser erstes Thema. Außerdem ein Gesetz für Kassenpatienten, damit sie schnelle Arzttermine bekommen. Dazu ein Interview mit dem Gesundheitsforscher Stefan Edgerton. Und Donald Trump dann noch einmal in eigener Sache. Der Senat hat heute sein Notstandsgesetz abgelehnt mit Stimmen der eigenen Republikaner. Aber er muss halt tun, was er tun muss. 3 Tage Debatte, 3-mal Abstimmungen im britischen Unterhaus und immer noch ist nicht klar, ob, wann und wie die Briten aus der Europäischen Union ausscheiden. Viele haben auch heute wieder am Fernseher oder in den Livestreams zugeschaut beim mühsamen Ringen der Abgeordneten und auch der Regierung um verschiedene Szenarien. Welches übrig bleibt und Wirklichkeit wird, das wissen wir noch nicht. Aber Friedbert Maurer in London, heute wissen wir wenigstens, dass das Parlament Theresa May ermächtigt hat, den Brexit zu verschieben. Was genau ist da heute beschlossen worden in Westminster?
Also die Abstimmung war deutlich. Eine Zweidrittelmehrheit, 412 zu 202 Stimmen, hat sich dafür ausgesprochen, den Brexit zu verschieben. Aber nicht wie lange. Es gibt 2 Szenarien, die der beschlossene Antrag sozusagen aufblättert. Szenario Nummer 1. Wir verschieben nur für eine kurze Zeit den Brexit, etwa für 3 Monate, 30. Juni, aber nur dann, wenn vorher der Vertrag beschlossen wurde und da geht es nur um die technische Umsetzung. Oder wir verschieben es doch für einen längeren Zeitraum, aber dann doch mit erheblichen Folgen. Also das Unterhaus will, dass der Brexit verschoben wird, er wird wohl auch verschoben werden, aber wie lange, das wissen wir heute Abend nicht.
Theresa May hat ja rabenschwarze Tage hinter sich. War heute wieder so ein Tag für die Premierministerin?
Nein, es sind alle Änderungsanträge abgelehnt worden. Vor allen Dingen eine hätte wirklich heikel für sie werden können. Ein Antrag, dass das Parlament die Kontrolle des Verfahrens übernimmt und nicht mehr die Regierung. Dieser Antrag ist hauchdünn mit 312 zu 314 Stimmen abgelehnt worden. Also Theresa May bleibt zumindest formal die Herrin des Verfahrens. Einen kleinen Nackenschlag, dann gab es doch noch. Der Speaker, der John Bercow, der Parlamentspräsident, hat einen Antrag rausgenommen, darüber abzustimmen, ob es denn eine dritte Abstimmung über den EU-Vertrag geben darf. Das hätte sie gerne gehabt, das wäre nämlich positiv ausgegangen. Jetzt ist Theresa May vom Speaker abhängig, ob der mit dem Daumen dafür nach oben zeigt.
Welche Strategie verfolgt Theresa May nach den Abstimmungen im Unterhaus in den vergangenen 3 Tagen?
Sie will noch einmal sozusagen einen letzten verzweifelten Anlauf nehmen, die Abgeordneten dazu zu bringen, ihrem Vertrag zuzustimmen. Erster Anlauf im Januar mit Pauken und Trompeten. Gescheitert, über eine Zweidrittelmehrheit dagegen. Dann diese Woche ein klein wenig besser. 40 haben es sich anders überlegt. So, sie muss jetzt 75 weitere überzeugen. Und sie will jetzt ein Szenario herstellen, dass diese 75 denken, bevor die Sache hier aus dem Ruder läuft und der Brexit zu lange verlängert wird, geben wir doch noch nach.
Kann das klappen? Hat Ihr Vertrag mit der EU noch eine Chance?
Also ich würde es nicht ausschließen, einfach wird das mit Sicherheit nicht werden, aber wenn man sich um manche Äußerungen anschaut, zum Beispiel von der Chefin der nordirischen DUP, Arlene Foster, die ja bisher eisern immer Nein gesagt hat, heute hat sie dann, ist für ein Interview abgepasst worden und da hat sie gesagt, am Ende von Verhandlungen fangen sie wirklich an, das Weiße im Auge der anderen zu sehen. Und dann kommen sie zu dem Punkt, an dem sie sich einigen. Wir können das mal im Original hören.
When you come to the end of a negotiation, that's when you really start to see the whites of people's eyes, if you like, and you get down to the point where you make a deal.
Also es klingt doch ein bisschen so, als könnte die DUP mit Ja stimmen und dann könnte das alles ins Rutschen kommen und die Brexiteers sagen, ja, wenn die Ja sagen, dann tun wir es auch. Es bleibt aber doch ein harter Kern, der Nein sagen wird. Das könnte knapp werden.
Nein gesagt hat das Unterhaus heute zu einem zweiten Referendum. Ist das damit komplett vom Tisch?
Das glaube ich, kann man so nicht sagen. In der Tat ist es deutlich abgeschmettert worden, 85 zu 334. Aber das war nur deswegen so deutlich, weil Labour sich der Stimme enthalten hat. Die Oppositionspartei, die ja eigentlich für ein zweites Referendum ist. Jeremy Corbyn hat gesagt, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das Timing passt nicht. Vielleicht aber nächste Woche. Und Jeremy Corbyn hat dann heute Abend auch noch mal im Unterhaus bekräftigt, dass er eine neue Volksabstimmung fordert.
And I also reiterate our support for a public vote,
Also Sie hören, Christine Heuer, da gab es regelrechte Tumulte an der Stelle. Ganz heißes Eisen, im Moment absolut keine Mehrheit dafür zu sehen. Da muss sozusagen, ja auch da muss man ins Weiße, im Auge des anderen schauen, um dazu zu kommen.
Ja. Also das waren drei wirklich sehr bewegende Tage. Wenn wir Bilanz ziehen, kann Theresa May dieses politische Desaster, kann sie das überleben? Oder vielleicht anders gefragt, wie lange kann sie das politisch überleben?
Also die Überlegungen hier gehen in eine folgende Richtung. Wenn sie es schafft, den Vertrag doch durchzubekommen, dass er vielleicht nächste Woche, vielleicht auch ein wenig später, dann endlich gebilligt wird, dann hat sie die Kernarbeit geleistet, dann tritt sie zurück und gibt es einen anderen. Es könnte nämlich auch so sein, dass sie dem Brexiteers zusagt, stimmt zu und am Tag darauf trete ich zurück und dann kann einer von euch den Laden hier übernehmen.
Also spannend bleibt es allemal. Friedbert Meurer live aus London. Über all das, was sich da heute im Unterhaus getan hat und für wen machen die Parlamentarier das? Für wen arbeitet die Regierung? Für die Bürger, sagen sie jedenfalls. Die demonstrieren seit Wochen vor dem Parlament in Westminster für und gegen den Brexit. 50-50 wie beim Referendum. Ralf Günther hat sich heute Abend dort umgehört.
Well, I'm not surprised. I'm disappointed. I'm not surprised.
Es überrascht mich nicht, aber ich bin enttäuscht. Allerdings hoffe ich, dass eines der EU-Länder gegen die Verschiebung des Brexits stimmt. Dann verlassen wir die EU am 29. März.
We go out on the 29th.
This week is a mess and I'm really pleased that Parliament's voted to delay Brexit.
Was für ein Chaos diese Woche. Ich bin sehr froh, dass das Parlament eine Verschiebung anstrebt. So wird ein zweites Referendum wahrscheinlicher, eine Wahl zwischen keinem Brexit und dem Deal.
Prophetic. Why have a referendum?
Erbärmlich. Warum ein Referendum abhalten und dann immer und immer weitermachen? 17,4 Millionen Menschen haben für den Brexit gestimmt. Die werfen unsere Stimme einfach weg, als würde sie keine Rolle spielen und respektieren die Remainer mehr als uns. Die Entscheidung ist eine absolute Schande. Das Land, das das beste politische System der Welt erfunden hat, die erste Demokratie wurde hier bei uns gegründet, die besten Länder der Welt haben sich unsere Prinzipien abgeschaut und das alles wird lächerlich gemacht. Das ist erniedrigend.
Britische Bürger zum Brexit, Demonstranten vor dem Parlament in Westminster, Stimmen gesammelt von Ralf Günther. Heute ist die deutsche Regierung genau ein Jahr im Amt. Und was für ein schwieriges Jahr das war. Vergleichsweise harmonisch soll es heute Abend beim Koalitionsausschuss zugegangen sein. Dabei standen durchaus schwierige Themen auf der Tagesordnung. Das Klimaschutzgesetz etwa und die Grundsteuer, von der Finanzminister Scholz von der SPD behauptet, sie sei in trockenen Tüchern, was die CSU vehement bestreitet. Stefan Dietjen berichtet aus Berlin.
nicht wie sonst im Kanzleramt, sondern auf der sogenannten Fraktionsebene unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes traf sich am frühen Abend der Koalitionsausschuss. Kanzlerin, Minister und Fraktionschefs wollen nahe beim Parlament bleiben, denn unten im Plenarsaal wird am frühen Abend noch über die Gesetze zum Dieselfahrverbot abgestimmt. Auch Angela Merkel muss aus der Sitzung des Koalitionsausschusses im Fahrstuhl nach unten, weil Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki zum Hammelsprung gerufen hat, um die Mehrheitsverhältnisse zu klären.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe das Ergebnis der Abstimmung durch Auszählung bekannt. Nochmal gut gegangen.
Die Koalitionsmehrheit hat die Bahn freigemacht für Dieselfahrverbote. Unmittelbar danach wenden sich die Spitzen der Regierungsparteien oben wieder den Themen zu, von denen manche meinen, sie könnten zu neuen Sollbruchstellen im Regierungsbündnis werden. Der Klimaschutz und die Reform der Grundsteuer stehen auf der offiziellen Tagesordnung. Noch am Mittag hatte es so ausgesehen, als habe man in der Grundsteuerfrage tatsächlich zusammengefunden.
Wir haben heute noch mal darüber diskutiert und weitere Vereinfachungen vorgenommen, die dazu beitragen, dass wir die Möglichkeit haben, eine ganz einfache, einfach zu erhebende und unbürokratische und soziale und gerechte Form der Grundsteuer in Deutschland zu organisieren,
verkündete Finanzminister Olaf Scholz vor dem Treffen des Koalitionsausschusses. Um den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts nachzukommen, muss der Gesetzgeber das veraltete Verfahren zur Besteuerung von Grundeigentum komplett neu ordnen. Nach dem Modell des Finanzministers sollen künftig Wert, Zustand und Nutzung des Grundeigentums mit in die Bemessungsgrundlage für die Steuer einfließen.
Wir fassen nicht mehr jedes einzelne Grundstück an, wir erheben nicht mehr jede einzelne Miete bei einem möglichen künftigen Verfahren, sondern greifen auf Pauschalwerte zurück.
Doch es gibt Skepsis und Kritik aus den Ländern und im Bundestag. Noch kein Durchbruch, sagt Niedersachsens Finanzminister Hilbers, CDU. Und der CDU-Innenpolitiker Jan-Marco Lutschak im Bundestag warnt, die Grundsteuer dürfe nicht zu einer verkappten Vermögensteuer werden. Bayerns Finanzminister Albert Füracker schließlich macht klar, dass die CSU noch einmal grundsätzliche Neuverhandlungen will.
Wir sind noch weit weg von dem, was durch unser Einfachgrundsteuermodell möglich wäre an Vereinfachungen.
Das ist mehr Dissens, als der Koalitionsausschuss an diesem Abend lösen kann. Es müsse eine neue Arbeitsgruppe der Koalition geben, erklärt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach dreistündiger Beratung unter der Reichstagskuppel. Auch in anderen Konfliktthemen gibt es am Ende der Sitzung nicht mehr als Verfahrensverabredungen. Ein Klimakabinett soll gebildet werden, um die politisch explosiven Fragen zur gesetzlichen Umsetzung der Klimaschutzziele zu beantworten. Bis zum Jahresende, so versprechen die Koalitionspartner, soll ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden. Weniger Zeit bleibt für den nächsten Haushalt. Bis Mittwoch nächster Woche soll eine Einigung über den Entwurf von Finanzminister Scholz stehen. Die Koalition muss dabei zeigen, dass sie auch in Zeiten mit geringer sprudelnden Steuereinnahmen wirtschaften kann. Rüstungsausgaben, der Streit um die Finanzierung der Grundrente sind heiße Eisen, die an diesem Abend gar nicht erst auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses standen.
Der Bericht von Stefan Dietjen. Wäre es ein Gesetz aus dem Hause von Familienministerin Franziska Giffey, hieße es wohl das schneller drankommen Gesetz. Aber für das Gesetz, um das es jetzt geht, ist Gesundheitsminister Jens Spahn zuständig. Und so heißt es schlicht und einfach Terminservice- und Versorgungsgesetz, kurz TSVG. Sein Zweck: Kassenpatienten sollen schneller Arzttermine bekommen. Damit das funktioniert, soll es für die Ärzte finanzielle Anreize geben. So der Grundgedanke. Die Einzelheiten jetzt im Beitrag von Christoph Schäfer.
Laut dem neuen Termingesetz sollen Ärzte zusätzliche Sprechstunden in der Woche anbieten. 5 Stunden pro Woche. Ärzte in bestimmten Fachbereichen, wie der Gynäkologie, der Augenheilkunde und bei HNO-Spezialisten, 5 Stunden pro Woche für spontane Besuche. Dafür sollen Ärzte laut Gesetz mehr Geld bekommen. Neue Patienten sollen extra vergütet werden, ohne das bisherige Budget der Ärzte zu belasten. Werden Ihnen Patienten vermittelt, erhalten Sie künftig 10 statt 5 Euro Zuschlag. Zudem soll die bundesweite Rufnummer 116117 ausgebaut werden und damit 24 Stunden erreichbar sein. Krankenkassen und Opposition kritisieren unter anderem eine unklare Finanzierung der Zusatzkosten von 3 Milliarden Euro. Die Opposition fordert zudem weitgehend weniger Bürokratie. Christine Aschenberg-Ducknus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, findet, das zusätzliche Geld für Ärzte wird nicht jedes Problem lösen.
Aber erklären Sie mir doch mal bitte, warum soll es für Patienten in der offenen Sprechstunde und für Neupatienten eine extra budgetäre Vergütung geben? Und für die Behandlung von älteren multimorbiden Patienten oder Chronikern erhält ein Arzt keine extra budgetäre Vergütung.
Sie fordert, eine Budgetierung in Grundversorgung und im fachärztlichen Bereich müsse grundsätzlich wegfallen. Maria Klein-Schmeink von Bündnis 90 Die Grünen erinnert daran, wie es zum Gesetzesvorstoß kam. Spahn habe Formulierungsvorschläge nachgereicht mit provokanten Themen, die öffentliche Diskussionen ausgelöst hätten.
Und das ist das Besondere an diesem Stil, den Sie hier durchgesetzt haben und inszeniert haben. Und ich muss mal eben sagen, die Kosten dessen, was da nebenbei noch alles so gelaufen ist, entsprechen ungefähr dem Doppelten dessen, was vorher im Gesetzentwurf gestanden hat. Und das ist schon mal bemerkenswert. Und da fragt man sich natürlich, ist das alles gut ausgegebenes Geld?
Spahn räumt umfangreiche Änderungen im Gesetzestext ein, wolle aber damit Probleme für Patienten und Ärzte lösen. In der Tat handelt es sich beim neuen Termingesetz um ein großes Gesetzespaket, über Terminvergabe hinaus. Es umfasst unter anderem auch besseren Zugang zu Impfstoffen, bessere Bezahlung von Menschen in Gesundheitsberufen und eine bessere Vorsorge bei HIV-Risiko. Das Termingesetz ist ein Omnibusgesetz, rund 200 Seiten schwer. Gestrichen wurde die umstrittene Regelung für einen anderen Zugang zur Psychotherapie. Diesen Bereich will Spahn nun in einem anderen Gesetz regeln.
Der Beitrag von Christoph Schäfer aus Berlin. Und ich möchte das Thema jetzt vertiefen mit Stefan Edgeton, Gesundheitsforscher bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Abend, Herr Edgeton.
Guten Abend, Frau Heuer.
Nehmen wir mal an, ich bin Kassenpatientin und brauche dringend einen Termin beim Gastroenterologen. Bekomme ich den jetzt schnell oder muss ich nach wie vor wochenlang drauf warten?
Also 4 Wochen mindestens, das ist sozusagen die Mindestdauer, ob es tatsächlich dann einen Termin gibt und ob das der Gastroenterologe ist, den ich mir auch wünsche, das steht auf einem anderen Blatt. Das Problem ist ja, dass durch eine schnellere Terminvergabe es nicht mehr Ärzte gibt. Und wenn ich in einer Region lebe, wo wenig Fachärzte sind, Augenärzte, Orthopäden sind zum Beispiel auch schon ein Problem, dann nützt mir leider auch die Terminservicestelle nicht oder ich muss sehr weite Wege in Kauf nehmen.
Also das heißt, das Gesetz ändert überhaupt nichts an den langen Wartezeiten für Kassenpatienten?
Das würde ich so nicht sagen, aber in unterversorgten Gebieten, wo es zu wenig Ärzte gibt, schafft das Gesetz nicht mehr Arztsitze und sorgt auch nicht dafür, dass mehr Ärzte aufs Land kommen.
Das heißt, wenn ich den Gastrotermin gerne in der Stadt habe, dann habe ich vielleicht Glück, aber wenn ich auf dem Land bin, habe ich weiter dasselbe Problem.
Das könnte so sein, wobei es auch in der Stadt bei bestimmten Arztgruppen schon gewisse Engpässe gibt.
Kassenärzte müssen ja künftig 25 Stunden für gesetzlich versicherte Patienten da sein. Viele von denen sagen, das sind wir ja längst. Taugt das Gesetz in der Praxis dann überhaupt irgendetwas?
Ja, es trifft nur die Ärzte, das ist ein gewisser Anteil, aber ein geringer Anteil, die diese 20 Stunden, die sie jetzt machen müssen, nicht erbringen. Oder auch unter den 25 Stunden sind für gesetzlich Versicherte. Aber der Großteil der Ärzte ist tatsächlich deutlich mehr tätig. Insofern ist das eher ein symbolischer Punkt in dem Gesetz.
Ändert das Gesetz irgendetwas an der Zweiklassenmedizin, also daran, dass Privatpatienten schneller Termine kriegen als Kassenpatienten?
Ich glaube, es ändert vielleicht ein bisschen daran, dass gesetzlich Versicherte in der einen oder anderen Region schneller einen Termin bekommen, dass es aber einen Unterschied gibt zwischen gesetzlich und privat. Daran ändert es nicht, weil weiterhin ist der Privatpatient für den Arzt lukrativer. Das, was er abrechnet, ist außerhalb jedes Budgets. Er rechnet das 2,6-fache im Durchschnitt ab für den Privatpatienten. Und das macht den Privatpatienten natürlich attraktiver. Man muss allerdings sagen, es gibt durchaus auch Ärzte, die zwischen privat und gesetzlich keinen Unterschied machen.
Und das Gesetz, das neue Gesetz, will ja jetzt auch finanzielle Anreize schaffen. Zum Beispiel ein höheres Honorar, wenn Kassenärzte eben gesetzlich versicherte Patienten neu übernehmen, wenn neue Patienten dazukommen. Und nun sagen manche schon, nur das ist gut, chronisch kranke und alte Bestandspatienten müssen dann nämlich länger warten als die Neuzugänge. Kriegen wir jetzt statt einer Zweiklassen eine Dreiklassenmedizin?
die Gefahr besteht, dass tatsächlich die Dauerpatienten, die schon lange in der Praxis sind, das Nachsehen haben. Man muss allerdings sagen, viele von denen müssten auch gar nicht jedes Quartal kommen. Das sind eher Abrechnungsfragen, die auch von den Kassen verlangt werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein neuer Patient für den Arzt auch einen höheren Aufwand bedeutet. Er muss die Anamnese neu machen, während ein chronisch Kranker, der gut eingestellt ist, für den Arzt ein relativ unaufwendiger Patient ist. Deswegen kann man sagen, für neue Patienten eine höhere Vergütung ist im Prinzip in Ordnung.
Also das ist der erste Punkt, wo ich bei Ihnen heraushöre, Herr Edgerton, der geht klar, das ist eigentlich gut geregelt im neuen Gesetz.
Ja, es gibt auch andere Dinge, die gut geregelt sind, dass zum Beispiel in strukturschwachen Regionen mehr Arztsitze geöffnet werden sollen. Das finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass für bestimmte Arztgruppen dasselbe gilt und wir nicht wissen, ob die sich nicht dann doch in der Stadt niederlassen und nicht in den unterversorgten Regionen.
Naja, manche sagen ja sogar, der Landarztmangel und die Verweisung von Hausarztpraxen auf dem Lande, das fördert das neue Gesetz sogar noch, weil jetzt nochmal neue staatliche Vorgaben auf Ärzte zukommen und keiner diese Praxen ohnehin schon übernehmen möchte, aber dann erst recht nicht mehr.
Da wäre ich nicht so sicher. Also wenn ich ein Studium hinter mir habe und will mich niederlassen, dann wird mich das davon nicht abhalten. So schlimm sind diese Regelungen nicht. Da ist viel auch an Propaganda, muss man ehrlicherweise sagen, von den Ärzteverbänden dabei. Und es ist ja durchaus so, dass viele zusätzliche Serviceleistungen den Ärzten jetzt auch extra vergütet wird. Das wird übrigens teuer für die gesetzlich Versicherten.
Ja, das wollte ich auch noch mit Ihnen besprechen. Genau. Das neue Gesetz kostet ziemlich viel Geld. Da ist von einem Milliardenbetrag pro Jahr die Rede. Ist es das wert?
Das kann man im Moment tatsächlich schwer sagen. Wenn Patienten tatsächlich schneller den Arzttermin bekommen, dann würde ich sagen, dann hat sich das gelohnt. Das können wir allerdings im Moment noch nicht sagen. Wenn es auch gelingt, die Menschen davon abzubringen, in die Notaufnahme der Krankenhäuser zu gehen, dann würde es sich sogar finanziell ein Stück weit lohnen, weil das ist immer die teuerste Versorgung. Aber all das können wir im Moment tatsächlich nicht absehen, weil wir nicht wissen, wie das Gesetz tatsächlich wirkt.
Also das muss sich erst in der Praxis bewähren.
Ja.
Und dann würden wir in dem Jahr nochmal Bilanz ziehen.
Ich hoffe, dass wir dann auch Daten haben, die uns sozusagen ein bisschen das Urteil unterstützen. Ansonsten sind wir wieder auf Hörensagen angewiesen. Ja.
Aber unterm Strich, gut oder schlecht, dass es das jetzt gibt?
Ich glaube, es ist ein Gesetz, wo sehr viel mit der Gießkanne gemacht wird, wo ein Problem angegangen wird, aber nicht an der Wurzel. Die Wurzel ist ja, dass wir tatsächlich zwei unterschiedliche Versicherungssysteme haben, privat und gesetzlich. Und an diese Wurzel wird nicht herangegangen. Auch wenn Herr Lauterbach behauptet, das sei ein Schritt in Richtung Bürgerversicherung, das kann ich überhaupt nicht sagen. Jens Spahn selber hat das Gesetz mit dem Argument gerechtfertigt, er habe damit die Bürgerversicherung verhindert.
Stefan Edgerton war das, Gesundheitsforscher bei der Bertelsmann Stiftung. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und um 23.32 Uhr machen wir weiter mit aktuellen Kurzberichten. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben der israelischen Armee mindestens zwei Raketen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert. Tim Aßmann.
Um kurz nach 21 Uhr Ortszeit heulten in Tel Aviv und der Umgebung der Großstadt die Luftschutzsirenen. Kurz danach war eine laute Explosion zu hören. Nach Angaben der israelischen Armee wurden zwei Raketen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert. Entgegen ersten Meldungen wurde keines der Geschosse von einem Luftabwehrsystem abgefangen. Beide Raketen gingen nieder, ohne Schaden anzurichten. Nach israelischen Medienberichten wurde auch niemand verletzt. Die Armee teilte mit, es gäbe keine besonderen Anweisungen für die Bevölkerung. Tel Avivs Bürgermeister gab sich in einer ersten Reaktion gelassen, erklärte allerdings, die öffentlichen Luftschutzräume in der Stadt würden geöffnet. Welche der verschiedenen militanten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen für den Beschuss verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Israel macht für jede Aggression grundsätzlich die Hamas verantwortlich, die den Küstenstreifen kontrolliert. In der Vergangenheit wurden aus dem Gazastreifen vor allem israelische Ortschaften in Grenznähe beschossen. Der dicht besiedelte Großraum von Tel Aviv war zuletzt während des Gazakrieges 2014 das Ziel von Raketen.
Deutsche Politiker, Gerichte, Behörden und Institutionen, auch der Zentralrat der Juden, erhalten seit Monaten Drohmails aus mutmaßlich rechtsextremen Kreisen. Sebastian Engelbrecht.
Der Absender nennt sich Wehrmacht, in anderen Fällen Nationalsozialistische Offensive oder NSU 2.0. In den vergangenen Wochen wurden nach Informationen der Generalstaatsanwaltschaft Berlin 78 Drohschreiben verschickt. An Gerichte, Behörden, Rechtsanwaltskanzleien und Verlage. An Politiker, Journalisten und Personen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Der Autor oder die Autoren schicken Bombendrohungen und Morddrohungen. Im Auftrag der deutschen Generalstaatsanwaltschaften koordiniert die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen, weil 22 von 78 Mails nach Berlin geschickt wurden. Man ermittle wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und der Volksverhetzung, teilte ein Sprecher mit. Das Verfahren richte sich derzeit noch gegen Unbekannt. Man habe die Absender der E-Mails noch nicht enttarnen können. Der Informationsdienst NSU Watch weist auf seiner Online-Seite darauf hin, im sogenannten Dark Web habe sich ein User mit dem Namen Wehrmacht im Namen einer nationalsozialistischen Offensive zu der Serie von Gewaltandrohungen per E-Mail bekannt. Nach den Erkenntnissen von NSU Watch verschickt der User Wehrmacht seine E-Mails bereits seit Mitte vergangenen Jahres.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, will eine offene Debatte über Grundsatzfragen führen. Hedwig Ahrens.
So kann es nicht weitergehen. Dieser Punkt ist erreicht. Mit diesen Worten fasste Kardinal Marx die Ergebnisse der Deutschen Bischofskonferenz zusammen. Einstimmig haben die Bischöfe heute in Lingen den Beschluss gefasst, einen synodalen Weg einzuschlagen. Sie wollen Laien, Theologen und Experten in die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle mit einbeziehen, darunter auch die Opfer sexualisierter Gewalt. Diskutiert werden sollen der klerikale Machtmissbrauch, die kirchliche Sexualmoral und der Zölibat. Er soll auf den Prüfstand gestellt werden. Die Deutsche Bischofskonferenz sei damit die einzige Ortskirche, die sich dem System Kirche widmet, so Marx. Es gehe um eine Kirche der Gläubigen, nicht um eine Kirche der Bischöfe. Sie würden sich auf den Weg machen und dabei nicht nachlassen, versprach Kardinal Marx in Richtung der Missbrauchsopfer. Wann mit konkreten Ergebnissen zu rechnen ist, darauf wollte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz nicht festlegen.
Nach dem Untergang eines Containerschiffes haben die französischen Behörden einen zweiten Ölteppich im Golf von Biscaya entdeckt. Sabine Wachs.
13 Kilometer lang und 7 Kilometer breit und 9 Kilometer lang und 7 Kilometer breit. Das sind die Ausmaße der beiden Ölteppiche, die im Golf von Biscaya treiben. Ein Spezialschiff gegen Umweltverschmutzung ist bereits vor Ort. Drei weitere Schiffe sind auf dem Weg. Das teilte der französische Umweltminister François de Rugy auf einer Pressekonferenz mit. Wegen des schlechten Wetters allerdings konnte das Schiff vor Ort noch nicht mit dem Abpumpen des Öls beginnen. Der Wind ist stark, die Wellen sind hoch. Auch ein Tauchroboter ist im Einsatz. Er soll das Wrack des gesunkenen Frachters untersuchen, prüfen, ob das Leck, aus dem das Schweröl austritt, zu schließen ist. Beide Ölteppiche bewegen sich unterdessen mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Kilometern pro Tag auf die französische Westküste zu und könnten die Strände Mitte kommender Woche erreichen. Dann drohe eine immense Verschmutzung der Küste und Gefahr für die Vögel und andere Tiere, auch wenn das Ausmaß lange nicht so schlimm sein werde wie 1999, erklärte Umweltminister de Rugy. Damals war der Öltanker Erika vor der französischen Küste gesunken, mehr als 30 Tonnen Schweröl verseuchte die Küste, ihre Flora und Fauna. Das Containerschiff Grande America hatte 2200 Tonnen Schweröl in den Tanks, als es am Sonntag rund 330 Kilometer vor der französischen Atlantikküste in Brand geraten und anschließend gesunken war. Das Schiff der italienischen Grimaldi Group war auf dem Weg von Hamburg nach Casablanca.
Die Börsendaten aus Frankfurt hat heute Ulla Herrmann für Sie.
Am Ende hat sich der DAX ins Plus gerettet. Er stieg um 15 Punkte auf 11.587 Punkte. Trotz der Angst, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China länger dauern könnte, trotz der Hängepartie beim Brexit und der Furcht vor einer Konjunkturabkühlung. Schlusslicht war die Aktie der Lufthansa mit herben Kursabschlägen von 6,5%. Europas größte Fluggesellschaft hat zwar den zweithöchsten Gewinn ihrer Firmengeschichte eingeflogen, doch an der Frankfurter Börse enttäuschten die frischen Jahreszahlen. Die hohen Treibstoffkosten, die teuren Flugausfälle 2018 schmälerten den Gewinn. Zwar rechnet die Lufthansa nach dem schwierigen Jahr mit einer Erholung, doch Anleger blieben skeptisch. Außerdem hebt die deutsche Fluggesellschaft die Dividende nicht an. Dies verübelten Aktionäre und stiegen aus. Auch hinter dem Energiekonzern RWE lag ein turbulentes Jahr. RWE kämpft noch immer mit der Energiewende in Deutschland. Der Essener Versorger hatte sich zudem mit den Protesten im Hambacher Forst auseinanderzusetzen und den Plänen zum Ausstieg aus der Kohle. Allerdings will der Stromversorger seinen Aktionären eine höhere Dividende ausschütten. RWE erwartet zudem von der Bundesregierung Milliardenentschädigungen für das Braunkohleaus. Aktien von RWE legten an der Frankfurter Börse fast 2% zu. Bei den Nebenwerten im kleineren MDAX waren Aktien des Maschinenbauers GEA stark gefragt. Sie schossen um 11% in die Höhe. Eine neue Führung, eine stabile Dividende trotz des Gewinneinbruchs, dies begeisterte Anleger.
Ulla Herrmann über die deutsche Börse. Die US-Börsen haben uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones blieb faktisch unverändert mit 25.710 Punkten und der Nasdaq verlor 0,2% auf 7.631 Zähler. Viktor Orbán ist ein Freund der, wie er es nennt, illiberalen Demokratie und der ungarische Regierungschef provoziert auch gern. Zuletzt hat er mit einer antisemitisch anmutenden Plakataktion gegen die EU-Kommission für Empörung gesorgt. In der EVP-Fraktion, der Orbáns Partei Fidesz im Europaparlament angehört, sind sie sehr kurz davor, ihn rauszuschmeißen. Nun hat sich Orbán auf Druck von EVP-Chef Manfred Weber entschuldigt. Irgendwie jedenfalls. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
13 Zeilen ist er lang, der Brief, den Viktor Orbán an die 13 Vorsitzenden christdemokratischer Parteien geschickt hat, die er als, Zitat, nützliche Idioten der Linken bezeichnet hatte, weil sie den Rauswurf von Orbáns Fidesz-Partei aus der EVP gefordert hatten. Sollten sie sich persönlich dadurch beleidigt fühlen, so Orbán an die Parteichefs, dann wolle er sich dafür entschuldigen. Wouter Beke aber, der Vorsitzende der flämischen Christdemokraten, hat umgehend abgewunken. Nein, er werde seinen Antrag, Orbáns Fidesz aus der EVP rauszuwerfen, nicht zurückziehen. Bislang sind es überwiegend kleine Mitgliedsparteien, die von Orbáns antisemitisch eingefärbten Angriffen auf die EU die Nase voll haben. Die wichtigsten Mitgliedsparteien, darunter CDU und CSU, haben sich noch nicht festgelegt, ob sie auch für einen Rauswurf stimmen würden. Manfred Weber, der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahlen, war am vergangenen Dienstag in Budapest, um Orbán zum Einlenken zu bewegen. Drei Bedingungen hatte der CSU-Politiker dem ungarischen Ministerpräsidenten für einen Verbleib in der EVP gestellt. Erstens müsse Orbán seine antisemitische Plakatkampagne gegen George Soros und Jean-Claude Juncker beenden. Als Weber am Dienstag in Budapest eintraf, waren die Plakate bereits überklebt. Zweitens hatte Weber eine Entschuldigung Orbáns für seine beleidigenden Attacken auf Parteifreunde verlangt. Die kamen nun per Post. Und drittens hatte Weber gefordert, dass die CEU, die Central European University, weiter in Budapest beheimatet bleiben solle. Die CEU ist eine amerikanisch-ungarische Privatuniversität, gestiftet von eben jenem George Soros, den Orbán bereits mit mehreren antisemitischen Hetzkampagnen überzogen hat. Orbán hatte der CEU durch rechtliche Winkelzüge das Überleben in Ungarn unmöglich gemacht. Vom Herbst an wird sie deshalb in Wien ihre Arbeit aufnehmen. Weber hat nun Orbán einen Plan präsentiert, der das Überleben der CEU in Budapest garantieren soll. Danach wird der Freistaat Bayern zwei Lehrstühle an dieser Universität in Budapest finanzieren. Der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, Jens Geier, ist empört.
Ich finde es skandalös und vollkommen inakzeptabel, wie jetzt öffentliche Gelder von deutschen Steuerzahlern offenbar benutzt werden, um die Fidesz in der christdemokratischen Parteienfamilie zu halten und damit Machtspielchen finanziert werden. Ich finde das ungeheuerlich.
Noch hat sich Viktor Orbán nicht öffentlich festgelegt, ob er auf der Grundlage des bayerischen Vorschlags die CEU in Budapest tolerieren will. Falls ja, wäre damit auch Webers dritte Bedingung erfüllt. Und Viktor Orbán könnte eventuell seinen Rauswurf aus der EVP vermeiden, was Manfred Weber wiederum zusätzliche Stimmen sichern würde, wenn er sich im Sommer als Kommissionspräsident im Europaparlament zur Wahl stellt.
Peter Kapern aus Brüssel. Er hätte es nicht tun müssen, aber er hat es getan, weil er will, dass die Grenzmauer zu Mexiko schneller gebaut wird. So hat US-Präsident Trump selbst erklärt, warum er den Notstand ausgerufen hat. Ein Notstand ohne Not. Dagegen laufen nicht nur Juristen und Demokraten Sturm, sondern auch immer mehr Republikaner. Ein Dutzend Senatoren von Trumps Partei hat heute mit der Opposition dafür gestimmt, die Sondervollmachten zu beenden. Der Beitrag von Thilo Kessler.
Die erste Runde im institutionellen Kräftemessen zwischen Exekutive und Legislative in der Frage des nationalen Notstands ging an den Kongress. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat für die sogenannte Resolution der Missbilligung des umstrittenen Präsidialerlasses von Präsident Trump. Er will sich auf diesem Wege die Mittel für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko verschaffen, die ihm der Kongress ursprünglich verweigert hatte. Dieses Ergebnis ist eine schwere politische Schlappe für den Präsidenten, doch am Ende wird sich Donald Trump durchsetzen. Er hat schon sein Veto gegen diese Resolution angekündigt und wird die Oberhand behalten, weil es nur mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern überstimmt werden könnte. Im Bemühen seiner Entscheidung, doch noch die offen angezweifelte Legitimation zu verschaffen, hatte Trump vor der Abstimmung im Senat noch einige Generalstaatsanwälte mobilisieren können. Sie attestierten ihm das verfassungsmäßige Recht, angesichts der Krise an der Grenze zu Mexiko den nationalen Notstand auszurufen. Eine Steilvorlage für all jene Republikaner, die die Reihen hinter ihrem Präsidenten schließen wollten. Allen voran Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat. Die Krise an der Grenze sei offensichtlich, der Präsident verhalte sich verfassungskonform, sagte McConnell.
The president is operating within existing law and the crisis on our border is all too real.
Die meisten Republikaner folgten ihm, doch am Ende blieben sie mit 59 zu 41 Stimmen in der Minderheit. Insgesamt 12 Republikaner stimmten mit den Demokraten, doppelt so viele wie noch tags zuvor angenommen. Sie folgten den Senatoren aus dem anderen politischen Lager bei ihren grundsätzlichen Zweifeln an der Machtfülle, die sich der Präsident mit seiner Entscheidung herausgenommen hatte. Das Budgetrecht liegt im Kongress. Sich die verweigerten Mittel für den Mauerbau über eine Notstandsverordnung zu holen, sei nicht vereinbar mit der Verfassung, sagte etwa der republikanische Senator Lamar Alexander.
But the president's emergency declaration to take an additional $3.6 billion is inconsistent with the United States Constitution.
Aus demselben Grunde sah auch Susan Collins aus Maine die Gewaltenteilung in Gefahr, für die sie sich mit ihrem Votum stark machen wolle.
And will support the separation of powers enshrined in our Constitution.
Die Demokraten mobilisierten noch einmal alle Kräfte, um auf ihre grundsätzlichen Bedenken aufmerksam zu machen. Es gelte der Machtfülle des Präsidenten im Kongress, Grenzen zu setzen, sagte Chuck Schumer, der demokratische Fraktionsführer im Senat.
It's our job here in Congress to limit executive overreach.
Dass viele Republikaner bereit seien, den Bau der Mauer aus dem Etat für bereits bewilligte Projekte des Militärs zu finanzieren, nannte Schumer völlig unverständlich.
Senators who vote against this resolution this afternoon may be voting to gut funding for a military installation in their state. How could they do that?
Im Konflikt zwischen der Loyalität zum Präsidenten und der Loyalität gegenüber der Verfassung attestierte Schumer der Mehrheit der Republikaner blinde Gefolgschaft für Donald Trump.
Blind obedience to this president, no matter what the consequences.
Der politische Teilerfolg der Demokraten kann indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Präsident am Ende die Oberhand behalten wird. Er hatte schon vorab erklärt, dass er zum ersten Mal in seiner Amtszeit Veto einlegen werde.
Whether it's positive or not, I'm vetoing it, unless I don't have to veto. I think that's unlikely. I'll do a veto, it's not going to be overturned.
Allerdings kann Donald Trump nicht entgangen sein, dass das Unbehagen über seine Politik auch in den Reihen der Republikaner offensichtlich wächst. Erst am späten Mittwochabend hatten republikanische Senatoren an der Seite der Demokraten gegen die fortgesetzte Militärhilfe für Saudi-Arabien im Krieg gegen den Jemen gestimmt. Damit liegen sie in dieser Frage ebenso mit dem Präsidenten über Kreuz wie in der Frage der Verurteilung des Mordes am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi.
Thilo Kössler berichtete aus Washington. Giftgasangriffe, schwerste Menschenrechtsverletzungen, mehr als 400.000 Tote, Millionen Flüchtlinge, der Beginn des grausamen Bürgerkriegs in Syrien jährt sich diese Woche zum 8. Mal. Präsident Assad ist immer noch an der Macht und wird es auch bleiben. Die Europäer sammeln Geld für die Leidtragenden, gerade erst wieder bei einer Geberkonferenz in Brüssel, über die Alexander Moritz berichtet.
Die finanziellen Zusagen auf der Syrien-Konferenz sind beachtlich. Mehr als 6 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für das laufende Jahr, weitere 2 Milliarden für die Zeit danach. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Mark Lowcock, war mit den Ankündigungen sehr zufrieden, auch wenn die Summe deutlich unter dem bleibt, was für die derzeit laufenden Hilfsprogramme notwendig wäre.
We're very pleased with the outcome on behalf of the United Nations. We want to thank you for your generosity. Your support will help to save millions of lives and protect civilians across Syria and across the region.
Deutschland trägt einen der größten Anteile. 1,4 Milliarden Euro sollen in den kommenden 2 Jahren bereitgestellt werden. Das Geld kommt aus Mitteln des Außenministeriums und Fördertöpfen des Entwicklungshilfeministeriums. Weitere 2 Milliarden fließen aus dem EU-Haushalt. Von dem Geld soll humanitäre Hilfe in Syrien und den Nachbarländern bezahlt werden, vor allem Nahrungsmittel und sauberes Wasser. 12 Millionen Menschen im kriegszerstörten Syrien sind auf solche Hilfe angewiesen. Außerdem fließt Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen in Camps etwa im Libanon, der Türkei und Jordanien. Damit sie zurückkehren können, sei politische Stabilität nötig, betonte der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller.
Das Entscheidende ist, Sicherheit zu gewährleisten für Rückkehrer aus den umliegenden Staaten,
aber auch möglicherweise aus Deutschland.
Für eine Rückkehr gibt es viele Hindernisse. Weiterhin werden Menschen von der Assad-Regierung verhaftet. Viele Häuser und ein Drittel aller Schulen in Syrien sind zerstört. Und der Krieg ist nicht vorbei. Deutschland und die EU drängen weiterhin auf eine politische Lösung des Konflikts. Allerdings sind bisher alle Vermittlungsversuche gescheitert.
Nach 9 Jahren Krieg sind wir jetzt an einem Punkt, wo Russland, Türkei, Iran in Genf und in Astana Verhandlungen führen. Und hier muss Europa eine entscheidende Rolle mitspielen.
Dabei brachte Entwicklungshilfeminister Müller auch direkte Gespräche mit Bashar al-Assad ins Spiel. Das hatte die EU bisher ausgeschlossen. Dem syrischen Machthaber Assad werden schwerste Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Am Mittwoch sollen bei einem Luftangriff in der noch von Rebellen gehaltenen Stadt Idlib mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen sein, viele davon Kinder. Durch Angriffe auf Schulen und Hilfseinrichtungen seien im vergangenen Jahr so viele Kinder getötet worden wie noch nie, beklagt der Regionaldirektor des Kinderhilfswerks UNICEF, Gerd Capellare.
Every single day in 2018 a school or a health facility has been targeted. While there is a narrative that the war in Syria is almost over, the war on children in Syria is far. Far from over.
Dieses Anliegen der EU-Außenbeauftragten Mogherini dürfte die Konferenz erreicht haben, den Krieg in Syrien und seine Folgen wieder ins Bewusstsein der Welt zu holen.
Alexander Moritz über die Syrien-Geberkonferenz. Der Missbrauchsskandal von Lügde weitet sich aus. Es gibt mehr Opfer als bislang angenommen und es gibt eine Strafanzeige gegen einen Polizeibeamten, der in dem Fall ermittelt hatte. Ihm wird unter anderem Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Moritz Küpper berichtet.
Gegen den zeitweiligen Leiter der Ermittlungskommission im Missbrauchsfall von Lüttke gibt es, das gab Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, im Innenausschuss des Landtages bekannt, den Verdacht, in anderen Sexualstraffällen Beweise manipuliert zu haben. Dabei geht es zum einen um Strafvereitelung im Zusammenhang mit einer Sexualstraftat zum Nachteil einer erwachsenen Frau sowie den Verdacht des Siegelbruchs in 3 weiteren Fällen. In diesen 3 Fällen sind, wie im Fall des 1000-fachen Kindesmissbrauchs auf dem Campingplatz von Lüttke, wichtige Beweismittel verschwunden. Der Beamte, gegen den nun Strafanzeige gestellt wurde und der vom Dienst suspendiert sowie vorläufig entlassen ist, betreute auch jenen Polizeischüler, der die aus einem speziellen Asservatenraum verschwundenen 155 CDs und DVDs gesichtet habe, so NRW-Innenminister Reul, der zugleich aber vor voreiligen Schlussfolgerungen warnte.
Wir haben jetzt die Faktenlage geklärt, davon hat vor ein paar Wochen keiner eine Ahnung gehabt, dass da so ein Problem schlummert. Wir haben es offengelegt, wir haben die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. Mehr kann ich im Moment nicht sagen.
Für die Opposition im NRW-Landtag weitet sich dieser Skandal dagegen immer weiter aus. Hartmut Ganske, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Wer ein Drehbuch geschrieben hätte und das abgegeben hätte, dem wäre gesagt worden, das ist so Hanebüche, das kannst du nicht machen. Und deshalb ist es wird immer haarsträubender hier. Es ist nicht mehr nachvollziehbar.
Die Zahl der missbrauchten Kinder habe sich, so Reul, mittlerweile auf 34 erhöht. Bei weiteren 14 Kindern bestehe zudem der Verdacht, dass sie ebenfalls Opfer geworden sind. Insgesamt handelt es sich um 34 Mädchen und 14 Jungen. Die nun zuständige Polizeikommission in Bielefeld wertet aktuell 3,3 Millionen Bilddateien und gut 86.000 Videos aus. Damit sind zurzeit 24 IT-Spezialisten der Polizei beschäftigt. Bislang seien 7 Beschuldigte identifiziert, die 3 Haupttatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Doch angesichts der Fehler der Behörden sieht SPD-Politiker Ganske ein großes Risiko.
Die große Gefahr, die ich auch persönlich sehe, ist, dass Täter, wo wir wissen, dass die Täter irgendwann ungestraft davonkommen. Wenn das passiert, ist der Rechtsstaat erschüttert und das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
Nach massiven Versäumnissen bei der Ermittlungsarbeit der zunächst zuständigen Kreispolizei Lippe sind laut Innenministerium 3 führende Beamte versetzt worden. Gegen 2 weitere Polizisten laufen Strafverfahren, weil sie frühe Hinweise auf den Kindesmissbrauch nicht an die Staatsanwaltschaft Detmold weitergeleitet hätten.
Abgründe im Missbrauchsfall Lügde. Das war der Beitrag von Moritz Küpper. Und bei mir im Studio ist Helena Baas mit der Presseschau.
Ja, heute geht es erstmal um den Brexit, genauer gesagt um die Entscheidung des britischen Parlaments, einer Verschiebung des EU-Austritts in Brüssel zu beantragen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf sieht darin ein hohes Risiko für die anderen Mitgliedsländer. Eine Verlängerung der Frist könnte die EU-Wahl negativ beeinflussen. Die EU stünde, einmal mehr, als eine Gemeinschaft da, die nicht zu klaren Entscheidungen fähig ist. Außerdem wäre die Teilnahme eines Landes, das der Gemeinschaft den Rücken kehren will, an der EU-Wahl ein fatales Signal. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sind ebenfalls wenig optimistisch. Egal wie Großbritannien und die EU das Thema Brexit letztlich regeln werden, der Schaden für beide Seiten ist jetzt schon immens. Vor allem die Briten stehen vor einem Scherbenhaufen. Dabei sind es nicht nur die unkalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken, die Sorge bereiten. Noch schlimmer ist die politisch-moralische Bankrotterklärung. Der Bundestag hat ein Gesetz von Gesundheitsminister Spahn beschlossen, das die Versorgung von Arztpatienten verbessern soll. Die Magdeburger Volksstimme ist erstmal ganz angetan. Schnellere Termine, mehr Sprechstunden, dem Bedarf angepasste Angebote sowie eine bessere ärztliche Versorgung, vor allem in ländlich geprägten Regionen. Auf den ersten Blick erscheint das neue Terminservice- und Versorgungsgesetz eine gute Sache für gesetzlich Versicherte. Doch Vorsicht, wer das eine will, muss das andere mögen. Und das sind die Kosten. Es ist zu befürchten, dass der gesetzlich Versicherte die Zeche für seine Besserstellung am Ende selbst zahlen muss, indem die Beiträge steigen. Kritik kommt auch von der Berliner Morgenpost. Der Jubel der SPD darüber, dass die Grenze zwischen den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen mit diesem Gesetz so weit wie lange nicht abgebaut wird, ist verfrüht. Die Zweiklassenmedizin wird dieses Gesetz nicht beseitigen. Wer Geld hat, wird sich immer eine schnellere und vermeintlich bessere medizinische Versorgung kaufen können. Sicher wird es Patienten geben, für die es in Zukunft schneller gehen wird mit dem Termin, weil sie für die Praxen besonders lukrativ sind, meint die Leipziger Volkszeitung, die einschränkt. Es wird aber auch Versicherte geben, die künftig länger warten müssen, weil andere eher zum Zuge kommen. Denn beliebig lassen sich die Kapazitäten in den Praxen nicht ausweiten. Chronisch Kranke und andere, die nicht nur ab und an zur Kontrolle oder Behandlung müssen, könnten am Ende die Verlierer sein. Auch das Straubinger Tagblatt findet wenig Gutes an dem Gesetz, denn an der Hauptursache für die Terminmisere und viele andere Ärgernisse im Gesundheitswesen ändert das neue Gesetz nichts. Deutschland leidet unter Ärztemangel, gerade im ländlichen Raum. Wo heute ein Landarzt in den Ruhestand geht, findet sich allzu oft kein Nachfolger. An attraktiven Standorten ballen sich die Fachärzte, während anderswo ganze Landstriche medizinisch veröden.
Helena Baas war das mit den Pressestimmen von morgen. Und das war der Tag im Deutschlandfunk, zuletzt mit Christine Heuer im Studio. Kommen Sie gut durch die Nacht.